Möchte unsere Bibelstelle lesen, die eigentlich sehr bekannt ist und man liest sie oft auch in der persönlichen Bibellese. Aber mir ist aufgefallen, im Laufe der Jahre, im Laufe der vielen Kämpfe, geistlich mit Bewegungen, mit dem eigenen Fleisch, mit allem Möglichen, auch mit Verführung, mir ist etwas aufgefallen, und zwar, dass im Endeffekt der Großteil von Verführung, aber auch von Irrtum, es muss nicht immer Verführung sein, es kann auch nur Irrtum sein, eine Wurzel hat, und die Wurzel lautet, man verwechselt Dinge. Wenn man zum Beispiel Israel und die Gemeinde verwechselt, dann ist aus. Wenn man zum Beispiel Apostelzeit und Endzeit verwechselt, dann ist es aus. Dann ist einfach vorbei. Dann kommt man zu Trugschlüssen und dann ist die Bibel plötzlich ein Buch, wo jeder nur noch mit der Brille, die er jetzt durch die falsche sagen wir, Grundvoraussetzung gewählt hat, dadurch wird er dann alles mit seiner Brille lesen. Und so sind auch die Denominationen aus meiner Sicht entstanden. Und so entstehen dann auch die Unterschiede, so entsteht auch oft Trennung, so entsteht Streit, so ist viel Elend im Reich Gottes. Ich möchte darum heute Morgen ein Stück lesen, das zwar sehr bekannt ist, aber ich möchte es trotzdem nochmal tun, in aller Ruhe, und zwar aus Matthäus 24, der Prolog, der Eingang, der Anfang, der Vorspann. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Es ist einfach so, wenn man das alles liest, dann kann man ja als unvoreingenommener Leser, auch wenn man die Paralleltexte liest aus Lukas 21, Markus 13, Lukas 17, kann man ja auch zum Schluss kommen, dass das alles punktuell auftreten wird. Was für mich die große Überraschung in den endzeitlichen Entwicklungen war, ist etwas ganz anderes, und zwar, dass es nicht punktuell kommt, sondern schleichend. Und ich denke, das ist etwas, wo wir Gläubige uns darauf einstellen müssen. Der Ungläubige hat ja sowieso keine Chance für diese schleichenden Entwicklungen. Weil der Mensch hat eine gewisse Fähigkeit, sich anzupassen. Das hat Gott in das Menschenherz hineingegeben, in den Organismus, in die Psyche, dass ein Mensch sich anpassen kann, sonst würde er untergehen. Das ist der Grund, warum Menschen ein KZ überleben können, überlebt haben, auch die Internierungslager der Japaner, die ihr selber hattet, wo man weiß, dass auch Gläubige dort unter furchtbaren Umständen interniert waren. KZ war sowieso die Hölle auf Erden, falls sowas überhaupt gibt, weil die Hölle wird viel schlimmer sein. Auf jeden Fall, man kann sich anpassen, man kann selbst ihre furchtbare psychische Stresssituation unter schlimmsten Umständen, gibt es Menschen, die auch ihre Ehe 30 Jahre überleben, obwohl Terror da ist. Das geht alles. Das kommt von dieser Fähigkeit des Menschen, sich anzupassen. Diese Fähigkeit ist von Gott her eine große Gnade, dass wir überhaupt überleben könnten. Sonst wären wir schon, wären viele von uns kaputt gegangen. Auch im Geschäft. Es gibt Leute, die halten 20 Jahre Terror aus. Geht alles. Aber diese Fähigkeit hat auch eine zweite Seite. So wie fast alles zwei Seiten hat. Es gibt immer eine dunkle und eine helle Seite. Die dunkle Seite ist eine andere. Zwar die dunkle Seite ist die, dass man sich auch, wenn es langsam kommt, an bestimmte Dinge gewöhnt. Das heißt, ich kann eine Gemeinde oder eine Christenheit in der Abfall führen, indem ich sie langsam dran gewöhne. Indem ich ihr immer kleine Bröckelchen gebe, immer ein bisschen, immer ein bisschen. Und das kann man machen, das geht, das funktioniert. Das ist ja das alte Beispiel vom Frosch, wenn du in den Korb in das Wasser wirfst, juckt er raus. Wenn du das Wasser langsam erhitzt, merkt er es nicht und geht kaputt. Und ich denke, so läuft es auch. Diese ganzen Entwicklungen, die wir hier sehen, der Herr Jesus benutzt ein Wort. Und ich denke, wenn der Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, wenn er zu uns Menschen redet, und er war der Einzige, der wirklich aus dem Himmel gekommen ist und Mensch war, der uns versteht, der auch genau weiß, wie man uns etwas sagen muss. Darum wehre ich mich ja dagegen, den Bibeltext durch theologische Formeln aufzupeppen. Das würde ja bedeuten, dass Gott letztendlich nicht in der Lage war, den Bibeltext so zu gestalten, dass er für uns ideal war. Der Text ist ideal, genau so, muss nur es genau lesen. Und wenn er hier zum Beispiel hingeht und sagt, das alles ist der Anfang der Wehen, dann weiß jeder, der schon bei der Geburt dabei war, die Frau sowieso, aber auch ich war schon bei der Geburt dabei, dann weiß man, was da passiert. Wenn der Jesus sagt, das sind die Anfang der Wehen, und er benutzt in der Regel, weil im Geistlichen fast alles organisch geschieht, benutzt er diese Bilder aus dem menschlichen Leben, wenn eine Geburt geschieht. Und eine Geburt, die Wehe, das ist was ganz Einfaches. Ich habe das trainiert einmal und habe dann festgestellt, die Wehe kommen in großen Abständen. Ich rede jetzt von einer normalen Geburt, also nicht von einer Frühgeburt oder so ein Schwert. Die kommen in normaler Abstände und dann werden die Intervalle kürzer. Das heißt, wenn eine Wehe schon da ist, ist noch lange keine Geburt da, aber die Abstände werden immer kürzer. Und irgendwann kommt es dann, ich sage es in Erführungszeichen, zur Krise, wo das Ganze eskaliert und dann in der Regel ist so ein Spannungszustand da, dass zur Geburt kommen kann. Wenn der Jesus sagt, das, was ich euch hier schreibe, sind für das Ende der Wehen Anfang, dann müssen wir das genauso betrachten, organisch, wie eine Geburt geschieht. Und ich sehe zurzeit etwas, wie eine was ganz Verrücktes passiert. Alles, was heute passiert, ist endzeitlich nicht weltbewegend. Das war schon seit ich denken kann, und ich bin geboren 3 Jahre, nachdem die Endzeit begonnen hat, nämlich 51, 48 hat sie begonnen, mit der Gründung des Staates Israel. Von dem Moment an habe ich bewusst viele dieser Dinge wahrgenommen. Als ich zum Glauben kam, 1974, dann habe ich es richtig gesehen, vieles, aber noch babyhaft. Ja, ein junger Spund. Aber man hat doch sehr viel gesehen, geistlich. Sehr viele Entwicklungen. Und diese Entwicklungen, die haben dann eigentlich nichts weltbewegend punktuell gebracht, sondern die sind eskaliert. Sowohl in den Gemeinden, vom Abfall her, sowohl in der Gesellschaft. Und ich sage jetzt Gesellschaft im Sinne von Zeitgeist, gesamte Welt, in der soll man es Explosion nennen, es war es eigentlich nicht, sondern es war ein Hineinschlittern in die Gesetzlosigkeit, in alle die Dinge, die Gott verboten hat, dass die plötzlich kommen und normal werden. Das heißt, da hat sich ungeheuer viel geändert. Und da wird sich noch ganz, ganz brutal viel ändern ab dem Jahr 2010. Ich habe jetzt die EU-Pläne gelesen. Wenn man das liest, da geht es einem kalten Buckel runter. Und man sieht dann, wie die Weltgemeinschaft langsam, aber sicher schon das Wort Weltgemeinschaft, Offenbarung 13, ja, da brauchen wir gar nicht reden, wie hier langsam sich etwas zusammenbraut, schleichend. Und der Herr sagt, das sind die Wehen. Und wenn das schleichend schneller wird und die Intervalle kürzer werden, dann kriegst du einen Zeitpunkt, wo es immer schneller der Geburt, immer schneller der Wiederkunft Jesu entgegengeht. Es ist auch so, diese Zeit, und darum habe ich das Thema nochmal aufgegriffen, diese Zeit wird auch eine Zeit sein, da geht es nicht um theoretisch, wer das Recht hat. Ich stehe in Drückung vorne, ist sie in der Mitte oder am Schluss? Ich sage es immer ganz hart, wir werden es sehen. Wichtig ist, dass wir vorbereitet sind. Und vielleicht werden ein paar ganz bösartig aufwachen. Ich hoffe ja, dass das alles im biblischen Rahmen so verläuft, dass die Gläubigen hier eine gewisse Normalität entwickeln. Aber es ist einfach so, dass dieses Schleichende für uns etwas birgt und das ist Gefahr. Und zwar, wir müssen lernen, solchen Dingen zu begegnen, geistlich. Wir müssen lernen, zu überleben. Wir müssen lernen, letztlich das Richtige zu tun. Und da können wir uns nicht mehr leisten, das, was die Bibel sagt, einfach zu ignorieren und unsere Träumerei zu treiben. Ja, wenn ich das immer sehe, die Brüder, man hat Streit und trennt sich wegen dem, weil der eine sagt, die Entrückung ist schon am Anfang und der andere sagt in der Mitte und der dritte sagt am Schluss. Dann muss ich eiskalt sagen, solche Theorien sind Unsinn, weil die Bibel nämlich keine Theorie gibt. Sie hat keine, sondern sie macht was völlig anderes. Und das ist das, was mir aufgefallen ist. Sie gibt Grundsätze. Wirklich geistliche Eckpfeiler, Grundsätze. Und die möchte ich jetzt einmal zeigen. Und aufgrund von diesen Grundsätzen müssen wir unsere persönliche Gesinnung anpassen. Und dann werden wir überleben. Es wird in der Endzeit, wenn es mal hart geht, wenn man mit Leuten redet, die durch die harte Verfolgung gegangen sind, da wird es nicht mehr diese Wohlstandskrankheit der Gläubigen geben. Da wird es auch nicht mehr diese Streitereien geben. Früher hat man immer gesagt, in Taifingen, ich weiß nicht, ob es ganz Deutschland das Sprichwort ist, haben immer gesagt, man streitet um den Kaiser sein Bart. Das war sinnlos, weil den hat man nicht. Und viele Dinge haben wir nicht im Griff, darüber zu streiten, ist völliger Unsinn. Sondern wir müssen lernen, bereit zu sein. Und zuerst, wenn wir uns den Text ansehen, dann zählen wir etwas. Ich möchte nicht nur diesen Text ansehen. Ich habe einfach gelernt, wenn ich nur einen Text angucke, bin ich einseitig, sondern ich muss alle Texte über ein Thema muss ich punktuell ansehen, dass ich ein Gesamtbild bekomme, wie ein Mosaik. Und hier sagt der Herr Jesus ganz klar zu den Jüngern etwas. Und es heißt, und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Und das ist symptomatisch für den Mensch. Das heißt, der Herr Jesus führt sie vom irdischen, religiösen, vom Tempel in Jerusalem hinweg. Er zieht sie weg. Und was machen die Jünger? Sie ziehen auf die andere Seite. Sie laufen ihm praktisch davor und gehen zum Tempel wieder zurück. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Der Mensch neigt zum irdisch-seelischen und der Mensch neigt zum religiösen und der Mensch neigt zum Fassbaren. Das ist seine Art, zu dem neigt er. Die ganze Religion basiert auf Fassbarem. Die ganze Idee der Sakramente, die es ja biblisch nicht gibt. Diese ganze Idee der mystischen Zustände, von Meditation, wo du dann in bestimmte Dinge verfällst, was ja alles biblisch gesehen vollkommen illegitim ist, kommt aus dieser Sehnsucht des Menschen nach Fassbarem. Er will Religion erleben, er will etwas hier soll etwas geschehen und er will es mit Fassbarem. Es ist einfach auch der Grund, warum der Teufel das benutzt, um die Leute in die Falle zu locken. Und er sagt hier ganz klar, durch sein eigenes Verhalten, Tempel aus, da steht Hieron ist im Griechischen in der Regel das Äußere, das Steingebilde, aber trotzdem das Gebilde. Mit Naos, dem anderen Wort, benutzt er in der Regel, vor allem Paulus, es ist interessant, Paulus und die anderen Schriftsteller des Neuen Testaments benutzen es teilweise anders. Aber Paulus zum Beispiel benutzt das Wort Naos als Regel ohne Ausnahme, das ist das zweite Wort, könnte man auch mit Heiligtum übersetzen, benutzt er für den Tempel des Heiligen Geistes, für die Gemeinde. Das heißt, Herr Jesus sagt hier, von dem irdischen Tempel, von dem Tempel, den du hier siehst, von diesem Religiösen, weg. Es kann sein, dass wir mal blitzschnell von dem Äußeren weg müssen. Es kann einmal sein, blitzschnell, ich möchte hier niemand Angst mehr haben, und müsste ja realistisch sein, es kann einmal blitzschnell sein, dass wir uns am Sonntagmorgen nicht mehr auf dem Stühlchen treffen, der gepolstert ist, sondern dass wir uns irgendwo abgelegen in der Pampa, die gibt es ja zum Glück in Halbstadt auch noch, wir haben Waldgebiete, die habe ich schon gesehen, wenn man zum Beispiel auf dem Storrer oben steht, am Neuweiler, dann denkst du, du bist in Kanada. Du siehst, soweit das Auge reicht, darfst du dich halt nicht rumdrehen, musst halt nach vorne gucken. Aber wenn du nach vorne guckst, siehst du nur Wald. Wald, Wald, Wald. Es kann sein, jetzt kommt die Zeit, wo wir uns nicht mehr auf dem Stuhl versammeln können, wo wir auch nicht mehr als ganze Gemeinde uns versammeln können, wo wir in kleine Splittergruppe im Untergrund sind. Schließe ich nicht aus, nach dem, was ich da sehe, was ich zusammenbraut. Wir müssen beginnen, uns frühzeitig von dem Irdischen zu lösen. Gottesdienst laut der Bibel ist Episynagoge. Da steckt Epi drin, Nuff, und da steht Synagoge drin, und Synagoge heißt Versammlung. Das heißt, es ist die Versammlung der Juden gewesen. Das heißt, ein Hinaufversammeln des Herzens zu Gott. Und je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr werden wir in den Zustand kommen, der Anfang kehrt zum Ende zurück, werden wir in Zustand kommen wie die Urgemeinde. Nicht, dass der Heilige Geist wieder ausgegossen wird, sondern dass die Gemeinde wieder verfolgt wird. Und ich denke, das braut sich massiv zusammen. Und mir ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Und hier der erste Schritt ist, dass wir von dem Irdischen weggehen. Immer mehr weggehen von dem Irdischen. Von daher macht es auch Sinn, die Bibeltexte auswendig zu lernen. Es macht Sinn. Es gibt Situationen, wo die Gläubigen keine Bibeln mehr hatten. Auch die kleinsten Neue Testamente, die sie versteckt hatten, waren nicht mehr greifbar. Es macht Sinn, auch die Bibel auswendig zu lernen. Das möchte ich einfach betonen. Der Jesus führt sie von dem Irdischen, von dem Stofflichen hinweg. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er sagt zu ihnen in Vers 2, seht ihr nicht dies alles? Und wer je Bilder gesehen hat, rekonstruieren, und schon Schlachter hat in seiner Prosa immer bombastische Rekonstruktion des Tempelgebäudes in Jerusalem abgedruckt, wo er Herr die hatte, war mir ein Rätsel. Aber die waren, also ich hat wirklich beeindruckt, halbseitige Dinger, ungeheuer, diese Anlage. Und diese Anlage des Tempels, des herodischen Tempels, die hat die Leute beeindruckt. Kann nicht umsonst als eines der Weltwunder, gell? Also es war ein gewaltiges, wie soll ich sagen, wobei das was Weltwunder ist, da streitet sich auch drüber, von daher. Aber es ist etwas Gewaltiges gewesen, etwas Ungeheures. Und er sagt zu ihnen was ganz Einfaches. Er sagt, es wird so abgebrochen werden, dass kein einziger Stein auf dem anderen bleibt. Da ist kein Stein geblieben. Das, was wir heute von der Klagemauer haben, ist letztendlich nur die Stützmauer des alten Tempels. Vom Tempel ist kein Stein geblieben. Die Klagemauer ist nur Stützmauer, die könnt ihr vergessen. Also ist wichtig, da man sieht, die Prophetie erfüllt sich Millimeter genau. Aber er führt sie hier weg und sagt ganz klar, da wird jeder Stein hinweggetan werden. Jetzt sitzt sie auf dem Ölberg, wer die Bilder kennt, der sitzt genau am Tempel gegenüber. Jetzt kommen die Jünger zu ihm und sprachen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. In dem Moment, wenn wir beim Herr Jesus hier bestimmte Haltungen sehen und wir sind verwirrt oder kommen unter Druck, dann müssen wir zu ihm gehen und ihn fragen, Herr, was heißt das? Wir fragen viel zu sehr die Menschen. Wenn ich sehe, wie viel ich Mails kriege jeden Tag, wo mich die Menschen anmailen, wie ist das, wie ist jenes. Ich kann den ganzen Tag bloß, wenn es dumm geht, am Tag nur Mails schreiben und beantworten, wie ist das. Hier siehst du, sie geht zum Herrn und das ist der richtige Weg. Und sie sagt hier was ganz einfach. Sage uns, wann wird dies geschehen? Was ist dies? Eindeutig. Dies ist die Zerstörung des Tempels. Er hat gerade gesagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Dies, also 70 nach Christus. Das nächste, was sie fragen. Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Der Wiederkunft Jesu. Das ist interessant. Wisst ihr, was die zentrale Stelle über die Wiederkunft Jesu ist? Da würden mich jetzt ein paar Brüder nicht mehr lieben, aber ist ja egal. Apostelgeschichte 1,11, weil das reizt die Leute, aber ich muss sagen, Entschuldigung, man muss sich auch mal reizen lassen. Apostelgeschichte 1,11, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Himmelfahrt Jesu war das. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen, sagt er zu Jünger. Ich möchte nur mal in den Raum stellen. Wir haben solche Gebilde, was passieren könnte. Aber hier ist was ganz Einfaches. Zeichen deiner Wiederkunft. Und er sagt, die Wiederkunft wird sein wie die Himmelfahrt. Und das Ende ist der Weltzeit. Jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Was ist das Ende des Äons, der Weltzeit? Ist es die Wiederkunft Jesu und ist das tausendjährige Reich der neue Äon? Oder ist das Ende vom tausendjährigen Reich, wo man die Leute dann sammelt, weil im tausendjährigen Reich wird es ja interessant sein. Der Teufel ist nicht da und trotzdem werden die Gläubigen verführt. Durch sich selber. Weil sie nämlich böse sind. Dabei weiß ihnen Gott, dass sie böse sind. Im tausendjährigen Reich wird es sehr böse zugehen. Zum Beispiel wäre ganz von Gott gut gehätscheltes Volk ist, das glaubt man gar nicht, sind die Ägypter. Es gibt hervorragende Prophetien, wie gut es Ägypten gehen wird, wie es mit Israel an einem Strang ziehen wird. Und trotzdem sagt die Bibel, die Ägypter wird eines von diesen Völkern sein, die nicht hinaufzieht, um der Herr Jesus in Jerusalem im tausendjährigen Reich anzubeten und er wird ihnen der Räger sperren. Also ganz, da wird es nicht so friedlich zugehen. Lassen wir es mal offen, was hier gemeint ist. Und jetzt sagt der Herr Jesus eigentlich was ganz, ganz Einfaches. Er sagt hier, weg von diesem irdischen Tempel hin zu diesem andere Tempel. Und in Johannes 2, Vers 19 hat er das aufgegriffen. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprach die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und da ist was ganz Einfaches, und zwar, es ist so, die Juden haben ihn wirklich durch ihren Aufstand gegenüber Rom selber zerbrochen. Da muss man ganz nüchtern sein. Es war auch Gericht Gottes, das dann über sie kam. Und der Jesus sagt, er richtet einen neuen Tempel auf. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wir werden in der Endzeit immer mehr in ein Spannungsfeld hineinkommen zwischen irdisch und geistlich. Zwischen hier, praktizierbar, fassbar, Kanzel, Mikrofon, Wasserglas, Bibel in der Hand, Gesangbuch, Stuhl, Büchertisch, letztendlich unter Abendmahlsraum, das alles, das sind Dinge. Und ich muss einfach sagen, wir müssen beginnen, uns langsam zu lösen von diesen Dingen, und zwar vom Herz her, weil es könnte sein, und das ist wahrscheinlich, dass wir langsam aber sicher uns auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Unser Glaube hängt nicht am Liederbuch. Unser Glaube hängt nicht am missionarischen Material. Unser Glaube hängt nicht, selbst ob wir eine Bibel in der Hand haben. Sondern unser Glaube hängt an der Person Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und von daher sind diese Endzeitrede Jesu auch so ungeheuer wichtig. Er sagt ganz klar, er wird einen neuen Tempel aufbauen. Paulus greift es dann auf in 1. Korinther 3, Vers 16. Auch in 6 greift er es nochmal auf. Ich möchte nur das 3, 16 lesen. Und sagt hier was ganz, ganz Einfaches, so dass ein Kind es verstehen kann. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann bedroht er auch noch die und sagt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Die Gläubigen sind der Tempel des Heiligen Geistes, weil der Jesus in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Und jetzt geht der Paulus schon frühzeitig hin, die hatte ja ähnliche Zustände wie wir, die war ja unter einem gewissen Druck. Da war das Evangelium keine Staatsreligion, sondern da war das Evangelium eine Sonderlocke, eine Sonderlehre, eine jüdische Absplitterung für die Welt. Und die Welt hat sie angegriffen deswegen. Kolosser 3, 1 bis 4. Wer je die Bücher gelesen hat vom alten Pfarrer Haus über die Väter der Christenheit oder der Eusebius, die Kirchengeschichte, oder ähnliche kirchengeschichtliche Dokumente oder Laktanz, solche Werke, der weiß ganz genau, wie es da zugegangen ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Wisst ihr, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und wir leben in einer Gesellschaft, wo das Stoffliche immer wichtiger wird. Und auch für die Gläubigen wird das Stoffliche immer wichtiger. Und wir müssen aufpassen, dass das Stoffliche nicht so eine Bombe wird in uns, in unsere Gesinnung, in unserem Wollen, in unserem Sein, dass wir, wenn es einmal hart auf hart geht und Gott uns das Stoffliche zerschlägt, nämlich um die Gemeinde nochmals zu filtern, um sie nochmals zu läutern, er sagt ja, er wird sie läutern, dann müssen wir bereit sein, dass wir nicht am Stofflichen hängen, sondern am Unsichtbaren, am Geistlichen. Und das sagt er ganz klar, und ich denke, es ist ein wichtiger Punkt in Kolosser 3, wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das heißt, dieses ausgerichtet sei auf die Ewigkeit. Das heißt nicht, dass ich hier nicht vernünftig lebe. Ich habe schon oft erzählt, ich brauche ein Bett, ich brauche ein Herd, ich brauche ein Auto, ich muss einfach normal bestimmte Dinge tun. Das ist alles in Ordnung. Aber das ausgerichtet sei auf das Geistliche, das gelöst sei von diesen stofflichen Dingen, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn irgendwas einmal passiert, dass ich nicht überrascht werde. Und dann geistlich vollkommen normal weiterleben kann, ohne Überraschung. Und er sagt hier, es hat mit Trachten zu tun. Das ist eine Form von Einstellung. Was will ich? Was ist mir wichtig? Und ich denke, wir kommen noch in Situationen, das werden wir jetzt auch bei deiner Endzeitrede sehen, wo wir einfach vorsichtig sein müssen. Das Geistliche einer Gemeinde spielt sich in Epheser 4, 11 bis 16 ab. Das muss uns klar sein. Und er hat etliche gegeben. Er gibt es. Das ist nämlich der Unterschied. Er entscheidet, nicht wir. Er. Er teilt Berufungen aus, er bestätigt die Berufungen, er zeigt jemanden an, er zeigt jemanden nicht an, er gibt dem Vollmacht, er gibt ihm keine Vollmacht, er bestätigt ihn. Das ist er, der es tut, der Herr Jesus, nicht wir. Er hat gegeben etliche als Apostel, Propheten, als Evangelisten, als Hirtenlehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, dieses Tempels. Wisst ihr, wenn ich Esra lese, Nehemia, dann sehe ich, wie man irdische Tempel baut. Wenn ich aber den Paulus lese, dann sehe ich, wie ich den Naos, den geistlichen Tempel baue. Und er sagt hier, so wird er gebaut. Die Erbauung des Leibes, die Erbauung des Tempels geschieht durch die Heiligen. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zum vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Dieses Wort Teleion, das meint in der Regel vollkommen im Sinne von fertig, erwachsen, ausgereift. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, das Gegenteil, Kinder. Ich habe Enkel, das ist jetzt 6. Und es ist interessant. An manchen Punkten hat das Kind eine Intelligenz, dass ich manchmal staune. Sie hat auch eine Einschätzung sogar. Und dann gehst du plötzlich in 2, 3 Bereiche daneben und dann weißt du nur noch eins, du musst aufpassen. Dann kann sie plötzlich Dinge tun, die tun wir einfach nicht als Erwachsener. Als Kind kannst du das machen. Weil das setzt das Hirn nicht aus, sondern das ist noch nicht ausgereift. Das ist unmündig. Die Bibel setzt das genau gegenüber, sagt der Unmündige und der Reife, der Erwachsene. Das heißt, der Herr will erwachsene Gläubige, die durch den Dienst, den er steuert. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum er die Regeln bestimmt, wie in der Gemeinde bestimmte Dienste besetzt oder bestimmte Dienste gemacht werden. Das entscheidet er und nicht wir. Und da sagt er dann nochmal ganz klar, und es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Nämlich die Verführung kommt von Dämonen und die benutzen Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie benutzen Menschen. Von daher ist Menschenmeinung sicher nicht falsch, wenn man sich die Menschenmeinung anhört und alles. Aber letztendlich stehe ich vor Gott. Wie sagt Paulus? Vor Gott in Christus, so rede ich. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man den nicht sieht, ist man schon wieder im Stofflichen verhaftet, nämlich an Menschen. Und dann geht man unter. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Jedes Wachstum hat ein einziges Ziel, Christus. Wisst ihr, wir haben manchmal unsere weltliche Gesinnung, das ist ja bei mir im Geschäft auch so gewesen, ich musste bestimmte Ausbildungen absolvieren, musste bestimmte Dinge durchlaufen, dass ich meinen Job machen konnte. Das war dann für mich gut, vielleicht für die Bank gut, das war für viele gut, aber im Geistlichen ist es so, da geht alles nur Christus gegenüber, alles nur dem Herr Jesus gegenüber. Das heißt, das ist der Unterschied vom stofflichen Lernen, dass ich alles eigentlich nur tun wegen ihm, nur um, dass er mich mehr gebrauchen kann, dass ich in diesem Bild, das Epheser 4 gibt, eingefügt werden kann. Da gehört dazu, hat eine ganz tiefe Bandbreite, meine Charakterausbildung, dass ich mich erziehen lasse von meinem Jesus, da kennt nämlich Charakter dazu. Wisst ihr, und die alten Talfinger und Ebinger und Unschmettinger, die alten Einwohner von Halbstadt, die haben das nur gewusst. Vielleicht haben wir immer gesagt, wenn jemand nicht zuverlässig war, wenn du mit dem nichts anfangen konntest, der hat keinen Charakter. Und ich als Kind, ich habe immer gedacht, was meinen sie? Ich habe es ja nicht verstanden, was Charakter ist, aber inzwischen weiß ich, was sie gemeint haben. Und diese Charakterbildung ist etwas ungeheuer Wichtiges. Und jetzt sage ich es einmal ganz, ganz eindeutig. Durch den Sündenfall neigen wir alle dazu, charakterlos zu sein. Das ist einfach drin. Weil der Teufel das schürt und durch den Sündenfall herbeigeführt hat, dass wir charakterlos sind. Was muss Gott tun, dass wir Charakter entwickeln? Dass wir wirklich Niveau entwickeln? Er muss uns erziehen. Und das gehört hier dazu, dass er uns erzieht. Und dazu benutzt er seine Mittel, dass wir dem Haupt Christus entgegenwachsen. Jetzt sagt er in Vers 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen wie ein Konzertmeister bei einem Konzert. Er hat hier Oboe, er hat hier ein Cello, er hat hier eine Trompete, er hat hier eine Bratsche, hier hat er eine Geige, hier hat er die Pauke. Er hat diese Instrumente und die sind maßgeschneidert. Und jetzt entscheidet der Kapellmeister, der Kopf ist von der Sache, entscheidet und sagt, ich dirigiere ja nichts anderes. Du spielst, jener spielt. Das heißt, er entscheidet das und genau das Gleiche macht der Jesus. Er hat jedem von uns hat er Instrumente gegeben. Das ist die Begabung, die geistliche Begabung, die Fähigkeit. Gleichzeitig bildet er uns aus, indem er uns charakterlich entzieht. Erzieht. Da gehört zum Beispiel dazu, dass man zuverlässig ist, dass man treu ist, dass man durchschaubar ist, dass man letztendlich belastbar wird, dass man für andere jemand ist, wo man sich darauf verlassen kann, 100%. Wisst ihr, wenn wir diese Endzeitzustände kriegen, das ist mir darum so wichtig, da wird es zugehen. Das wird mir immer klarer, je mehr ich sehe, was hier passiert. Ich kenne namhafte Brüder, wenn ich sehe, wie die umkippen. Dann muss ich mir fragen, ich sage, ja, warum macht ihr das? Ich weiß warum. Wisst ihr warum? Wegen Stoffliche. Es geht ihnen ums Irdische. Und selbst schon Paulus musste sagen über seine Mitarbeiter. Ich habe gesagt, wenn Paulus das sagt, ja, was sollen wir dann tun? Er sagt, alle suchen das ihre aus dem Timotheus. Muss ich mir vorstellen. Und da ist ein Paulus um dich herum. Der sagt, alle haben diese Gesinnung aus dem Timotheus. Und da rentiert sich auch manchmal der Timotheus anzusehen. Auf jeden Fall, er sagt hier, jeder, der hier ist, hat diese Fähigkeit vor Gott, hat dieses Instrument und jetzt erzieht er. Das heißt, er erzieht mich und dich so, dass du in das hineinpasst. Warum? Dass wenn er letztendlich den Befehl gibt, schlag die Pauke, dass du die Pauke schlägst. Dass wenn er sagt, spiel die Bratsche, streich mit deinem Bogen, dass du es tust. Und nur wenn das zusammenspielt, dann kommt das zustande, was hier ist. Das heißt, wir müssen das nüchtern sehen. Im geistlichen Bereich ist er der, der das Orchester steuert. Wisst ihr, zu mir kommen Brüder und sagen, oh, mit dem darfst du nicht zusammenarbeiten. Und ich sage, Entschuldigung, ob ich mit dem zusammenarbeite oder nicht, das geht dich nichts an. Schmeißach. Und ich entscheide es vor Gott in Christus. Wisst ihr, wir haben immer mehr diese Situation, wo die Menschen letztendlich noch eigene religiöse Vorstellungen, Regeln aufstellen, die der Bibel nicht gemäß sind. Und wenn ich mich hier vom Herrn ausbilden lasse, dann werde ich bereit für dieses Geistliche. Jetzt sage ich es mal ganz hart, wenn man dir alles Stoffliche, alles Menschliche nimmt und du bist geistlich voll auf der Höhe, dann ist das für dich, wie wenn nichts wäre. Wenn du aber hier auf der irdischen Ebene zu sehr verhaftet bist, ich meine jetzt ausdrücklich das geistlich Verhaftete, also wenn du in geistliche Dinge, an irdische Sache gebunden bist und es kommt zur Katastrophe und ich bin überzeugt, dass es zur Katastrophe kommt am Ende der Endzeit, dann du musst aufpassen, dass du nicht umfälscht. Das ist das, was der Jesus sagt, wer aushält bis das Ende, der wird gerettet werden. Wisst ihr, und im Griechischen gibt es für gerettet zwei Worte. Das eine heißt sozo, soter ist der Retter, sozo. Und wenn ihr die Bibel noch mal vom Grundtext her untersucht, dann stellt ihr fest, dass das sozo in der Regel dafür benutzt wird, in den Himmel zu kommen. Das ist das, was wir unter Rettung versteht. Die Wörter werden nicht ganz astrei, also arterei benutzt, aber das ist eher das Wort, um in den Himmel zu kommen. Da gibt es ein zweites, das heißt ruomai. Dieses Wort, das meint, sagt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 1,10, dass er sagt, der Herr hat mich gerettet, wird mich weiter retten und ich hoffe, dass er mich auch in Zukunft retten wird. Das heißt, dass er mich aus dem Elend rausholt, dass er mich aus meinen seelischen Verirrungen herausholt, dass er mich aus, einmal sagt er sogar, gerettet aus den Streitigkeiten des Volkes, so steht es im Alten Testament, dass er mich rausholt aus dem Elend. Und man muss das ganz nüchtern sehen. Wer ausharrt bis das Ende, wird gerettet werden. Sozo. Es geht im Endeffekt um Kopf und Kragen. Wisst ihr, wenn ihr die Kirchgeschichte studiert, dann werdet ihr sehen, es geht nicht darum, wer da ein bisschen besser spielt und nachher den besseren Preis bekommt, sondern es geht um Leben und Tod. Das möchte ich hier mal betonen. Das ist auch der Grund, warum ich das Thema gewählt habe. Es geht um Leben und Tod. Wer das nicht glaubt, der hat die Freiheit, darf er bleiben lassen. Bloß, alles ist klar. Euer Blut wird nicht auf meinem Haupte sein, wie ich es nämlich sage. Ihr versteht, was ich meine. Wir müssen aufpassen, dass wir die biblischen Dinge annehmen, dass wir sie ausleben und dass wir bereit sind, wenn es hier hart auf hart geht. Wisst ihr, ich habe etwas festgestellt. Ich war mal bei einer Gemeinde und das war eine Kleinigkeit. Aber es war was, was nicht in Ordnung war. Und ich hatte in meinem Herzen, berichtige das dem Bruder gegenüber, dem Mann vom Missionswerk. Und dann ist etwas passiert, das werde ich nie mehr vergessen. Ich habe noch nie Migräne gehabt in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber an diesem Tag habe ich einen Anfall gekriegt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich war so vom Schädelweh vor allem her. Ich war so durcheinander, dass ich nicht mehr denken konnte. Ich war sogar so weit, dass ich nicht mehr beten konnte. Und das Dritte, was war, ich war nicht mehr in der Lage, mit dem Mann zu reden. Ich bin rumgehängt wie ein Wrack. Und es ging lange Zeit, bis ich wieder auf Damm war. Und als ich dann auf Damm war, habe ich gesagt, Herr, jetzt habe ich begriffen. Es gibt ein zu spät. Hätte ich an dem Abend gleich das gemacht, wäre überhaupt nichts passiert. Und er hat das einfach so gemacht.
Wisst ihr, und manchmal ist es so, es kann eine Situation eintreten, wo du nicht mehr reagieren kannst, weil es zu spät ist. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch das, was der Herr sagt. Seid bereit, heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Es geht ums Heute. Es geht um heute, geistlich in der richtigen Haltung zu sein und es zu halten als Dauerzustand, bis er kommt. Dann habe ich für niemand nur die geringste Sorge. Dann läuft das vollkommen glatt durch. Und wenn du das jetzt siehst, das Epheser, dieses Geistliche wird vom Herrn gesteuert. Das heißt, es ist unsichtbar, das siehst du nicht. Gut, du siehst immer Gläubige auch in die Augen manches an. Du siehst es auch im Verhalten. Es ist ja wirklich so, Psychosomatik ist ja auch im Geistlichen ein wichtiger Punkt, weil der Gläubige wird irgendwann sich verraten, was er denkt und fühlt in dem, was er tut. Du musst die Leute nur eine Zeit beobachten, dann weißt du, was sie wert sind oder was sie tun oder nicht tun. Also wert sind wir nicht für die Arbeit. Wert ist jeder vor Gott gleich, aber für die Arbeit, dann siehst du einfach, kannst du mit dem was anfangen oder nicht. Das ist das Problem. Aber das kommt raus. Was drin ist, kommt raus, haben wir alter Hautarzt immer gesagt, wenn ich gefragt habe, was ist das, sagt er, was drin ist, kommt raus. Das war keine so sehr qualitative Antwort, aber ich bin immer beruhigt heimgegangen, wenn er gesagt hat, was drin ist, kommt raus. Aber das ist bei uns Gläubige auch so und von daher müssen wir jetzt beginnen, uns auf das Geistliche zu konzentrieren. Wisst ihr, was ich meine? Je weiter die Endzeit fortschreitet, wenn man Apostelzeit und Endzeit verwechselt, wie die schwärmerischen Kreise, die glauben, dass eine große Erweckung kommt, dann brauchst du dich nicht darauf vorbereiten, dass letztendlich das Geistliche der totale Mittelpunkt bilden muss und das Irdische keine Rolle mehr spielen darf, weil dann kriegst du ja die große Erweckung. Dann stürmen die Leute die Versammlungssäle. Ja, die stürmen die ja auch teilweise. Bloß wie? Sobald du den Leuten Wohlstandsevangelium verkündest, wie Kenneth Hagin es getan hat, oder wie es heute im Fernseher siehst, in diesen Prediger- und Predigerinnen-Sendungen, dann hast du letztendlich die Leute. Das ist doch klar. Jeder ist doch egoistisch und jeder will, dass ihm gut geht. Wenn du ihn aber Selbstverleugnung predigst und dass du unter durch musst, dann wird es schwierig. Wobei ich gegen eine eigene Kasteiung bin, die biblisch nicht haltbar ist. Man braucht sich auch nicht wie ein Mönch benehmen. Das muss ich mal jetzt auch mal hier sagen. Sondern man muss einfach die biblische Regel einhalten und so wie es der Herr gibt, dann muss man es ausleben. Wenn du das jetzt siehst, er sagt, hab Acht, dass euch niemand verführt. Das heißt, die Hauptgefahrenquelle in diesen ganzen Zeiten ist die Verführung. Und er sagt ganz klar, viele werden kommen, nicht ein paar. Und sie werden viele verführen. Und heute hast du das Problem, dass du Verführung hast, wo du hinlangst. Hast du Verführung. Und oft, wenn du die Verführung kontrollierst, dann musst du sagen, wo kommt die her? Dann findest du hinter den Kulissen irgendwo eine Richtung, die dogmatisiert ist und die hat bestimmte Dinge eingeleitet. Da laufen dann alle wie der, beim Rattenfänger vor Hameln, Entschuldigung der Ausdruck, aber laufen sie ihm nach, dem Mensch. Und dann wunderst du dich, das kracht irgendwann. Wisst ihr, ich habe genügend Leiche gesehen. Ich habe die Leiche bei mir zu Hause nicht nur einmal auf dem Sofa gehabt. Ich habe die Leiche in die Gemeindereinwand gesehen. Wir haben Leiche aus solchen Entwicklungen, haben wir jahrelang durchgepäppelt. Und manche haben es nie mehr geschafft. Sie sind psychisch, geistlich kaputt gegangen. Zum Glück war es so, wie ich das beurteilen kann, die, wo ich gekannt habe, alles Gotteskinder sind sicher im Himmel wiederzufinden, aber es waren elende Kreaturen. Und das müssen wir verhindern. Aus dem Grund muss man frühzeitig gucken, dass man hier nirgends reingeht. Was der Jesus jetzt auch sagt, nochmals wegen Endzeit. Ich habe es ja schon mal erklärt in dem Endzeit-Thema. Manche rufen dauernd, hier Antichrist, dort Endzeit. Wenn du das dauernd sagst und konkrete Aussagen machst und sie treffen nie ein, weil die treffen meistens nicht ein, dann stumpfen die Leute ab, dann werden sie letztendlich abgestumpft, wenn es dann wirklich kommt und du musst schreien, sag, jetzt geht's los, sag ich, ja, war, ist wieder bloß ein Fehlalarm. Haben wir ein paar Banken immer gehabt und sind immer rausgejagt. Und eines Tages, da haben wir dann wirklich gestaunt, haben wir gesagt, schau, wieder Alarm, gell, da sind wir runter, wie immer und runter. Und haben wir rumguckt, haben das Gebäude hochguckt, da war der Rauch. Und haben wir gewusst, heute war es kein Alarm im Sinne von Fehlalarm, sondern heute war es ein richtiger Alarm. Heute hat es gekracht. Gell, und von daher muss man einfach gucken, dass man hier sensibel ist. Und der sagt ganz klar, Kriege, Kriegsgerüchte, wenn ihr die hört, habt Acht, aber erschreckt nicht. Er sagt ganz klar, Krieg ist nicht das Ende. Ich hätte die im Zweiten Weltkrieg schon durchdrehen müssen. Das heißt, wir müssen rechnen, bevor der Herr Jesus wiederkommt, dass Kriege geschehen, die vielleicht furchtbar sind, wo wir sagen, das ist Harmageddon und es ist bei weitem nicht Harmageddon. Das heißt, wir können nicht ausschließen, dass der Herr das nochmal in seinem Ratschluss beschlossen hat, als Strafe über dieses gottlose, über diese gottlose Weltbevölkerung, dass nochmal Kriege geschehen. Das weiß ich nicht. Ich glaube ja sowieso, dass der Dritte Weltkrieg da ist, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Aber wie gesagt, das ist meine Privatmeinung. Ein heiliges Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es wird hier und dort Hungersnöte, solche Erdbeben geben. Wenn ihr das einmal anguckt, was da passiert. Wir haben doch eine Überhandnahme von Seuche. Du kannst doch nicht einmal letztendlich in Ruhe kannst irgendwas machen. Da ist eine neue Meldung da. Pandemie ist neu definiert worden. Und mit diesen Mitteln kannst du die Leute verrückt machen. Und wenn du dann nachher siehst, wo kommen die alle plötzlich her? Ist das alles ein Wohlstandsprodukt oder hat das geistliche Gründe? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es ist genau wie der Jesus sagt, die Seuche nehmet überhand. Jetzt kann man natürlich streiten, wo fängt die Seuche an, wo hört sie auf? Ich sage da auch Aids dabei, als Gericht über die Gottlosigkeit, über die Sünde. Wenn du das heute sagst, bist du ein Außenseiter. Selbst die gläubigen Kreise haben nicht mehr den Mut zu sagen, Aids ist eine Strafe Gottes. Entschuldigung. Wenn das keine Strafe Gottes ist, dann verstehe ich gar nichts mehr. Das ist jetzt eine geistliche, keine medizinische Beurteilung, dass man richtig versteht. Hungersnot, solche Erdbeben. Ihr müsst mal die Statistik der Erdbeben sehen. Ich habe die von der Schule. Die Schule hat eine hervorragende Statistik der Erdbeben. Wo ich die gesehen habe, hatte ich einen Schock. Da siehst du, wie seit der Jahrhundertwende, also nicht der jetzige, sondern der vorige, wie da die Erdbeben explodiert sind. Nur haben wir Folgendes, durch den Gewöhnungseffekt, den ich am Anfang sagte, so wie man sich an Sünde gewöhnt, wie man sich an Abfall gewöhnt, wie man sich daran gewöhnt, dass Gott nicht recht hat, dass man ja alles anders machen kann, das misst ja die Gemeinde, plötzlich werden Älteste als Pastorin eingesetzt, plötzlich wird letztendlich, darf sie predigen. Und das ist natürlich so, da kommen natürlich Parallele zu Gender Mainstreaming, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und je mehr das im Volksbewusstsein ist, je mehr passt sich die Gemeinde an, sie überleben. Ist aber stofflich. Ich brauche doch nicht als Gemeinde überleben, sondern ich muss als geistlich Gläubiger überleben. Und ob der Herr eine Gemeinde umstößt oder leuchtet, das ist doch seine Sache, doch nicht meine. Ich muss gehorsam sein und muss das durchziehen, was der Herr sagt, was das für Konsequenzen für mich privat hat. Das ist seine Sache, weil ich bin ein Sklave Jesu Christi. Er kann mit seinem Sklaven machen, was er will. Und der Gedanke ist bei vielen weg. Ich habe auch nur bedingte Verantwortung für bestimmte Gemeinden. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich einen Auftrag habe von Gott, den habe ich, den muss ich ausführen. Aber den kann der Herr zurückziehen. Der Herr kann den umändern. Da muss man einfach sensibel sein. Man muss vor Gott in Christus stehen und muss sich bewusst sein, wenn es einmal hart auf hart geht, wird schwierig. Jetzt sagt aber der Jesus, alles das, was ihr hier seht, ist der Wehen Anfang, ist nicht das Ende. Er sagt, und was nach diesen Wehen kommt, das wir jetzt sehen, sagt er, jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den ich eigentlich heute Morgen am meisten ziele. Er sagt, und ich möchte nur eins dazu sagen, warum gibt es denn Kriege? Wisst ihr, ihr müsst doch nur der erstgeborene Adams nach dem Sündenfall angucken. Kein. Ihr müsst nur 1. Mose 4 lesen, dann wisst ihr, warum es Kriege gibt. Ihr müsst gucken, warum es Hungersnöte gibt. Kein Kind müsste hungern auf der Welt. Wenn ich dann sehe, was bestimmte Leute für Abfindungen bekommen oder was man Geld in Rüstung steckt, oder ich sage es einmal so, du bist ja in, wie soll ich sagen, in sogenannten Sachzwängen. Zum Beispiel, du musst irgendwo, musst du präsent sein mit deinem Militär und mit diesen Kosten könntest du Großteil der Hartz-IV-Empfänger wahrscheinlich ein menschenwürdiges Leben verschaffen. Ich bin jetzt kein Politiker, das ist so. Ich kann das nicht ändern, ich will es auch nicht ändern, weil das ist von Gott her. Das ist einfach die Auswirkung des Sündenfalls. Ich möchte es nur betonen, letztendlich, das sind die Anfänge der Wehen und letztendlich ist der Mensch ein Produkt seiner Sünde. Das alles kommt aus dem sündhaften Verhalten der Menschen raus. Wenn du jedem Menschen 100 Euro gibst, schickst du ein Jahr fort und du holst sie wieder rein. Dann hast du am Schluss sehr reiche Leute und sehr arme Leute, die im Elend leben, dazwischen der Mittelbereich. So ist der Mensch. Der Mensch ist erlösungsbedürftig, er braucht die Erlösung mehr als alles andere, weil er alles kaputt macht. Und in der Endzeit wird einfach Folgendes passieren. Das Menschliche, das Irdische, das Seelische nimmt überhand, aber auch um als Gericht Gottes den Antichristen hervorzubringen und dann kriegen wir solche Zustände wie heute. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die 70er Jahre erlebt, wo man dauernd die Endzeit propagiert und dauernd geschrien hat, jetzt geht's los. Ich habe gesagt, es ist 30 Jahre nichts passiert, 40 Jahre nichts passiert. Aber es kommt jetzt. Und zwar ist nämlich, was passiert. Die Geburtsphase ist intensiver geworden. Das heißt, die Wehe wird immer kürzer. Du hast inzwischen im Monatsrhythmus oder im Wochenrhythmus hast du eine neue Seuche gemeldet. Ich sage ausdrücklich gemeldet. Ob die wirklich da ist, sei dahingestellt. Du hast im Wochenrhythmus hast du Tendenzen des Abfalls, die hier passieren in den Gemeinden, die hier, wo die Christenheit außer Rand und Band gerät, wo du auch siehst, wie in der gesamten Bevölkerung die Gesetzlosigkeit explodiert. Alles, was Gott verboten hat, ist heute erlaubt und geboten, und wehe, du bist dagegen, dann bist du der sich strafbar macht. Das heißt, wir haben hier einfach ganz nüchtern sachlich einen Schub, einen richtigen Schub. Das heißt, die Wehen sind kürzer geworden. Ich weiß es nur bei meiner Frau, wenn sie unter 5 Minuten waren, dann wurde es akut. Bis 5 Minuten sind wir noch zum Essen gegangen. Aber beim Schnitzel hast du immer auf die Uhr geguckt, ob es springt. Wenn es dann nur 2 Minuten waren, dann bist du ins Krankenhaus. Und ich denke, wir sind jetzt auch schon ein bisschen bei 2 Minuten Wehe. Es geht näher. Und er sagt hier, eine Folge, wenn diese Wehe kürzer werden, wenn die Wehe wirklich da sind, wenn nicht mehr Anfang der Wehe ist, dann sagt er, Vers 9, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Ist euch aufgefallen, wie die Christen gehasst werden? Die Gläubigen werden inzwischen gehasst, wenn sie die Wahrheit sagen. Wenn sie das sagen, was in der Heiligen Schrift steht, wenn sie Sünde Sünde nennen und weil den Namen Jesus, den Erlöser, niemand mehr hören will, aus einem ganz einfachen Grund, weil nämlich der Antichrist versuchen wird, sich als der falsche Christus darzustellen. Der Geist des Antichristen ist der, wo das in der unsichtbaren Welt beim Zeitgeist herbeiführt. Das heißt, da wird es für uns enger. Wir müssen uns das abschminken, vollkommen, dass wir Gläubige, Entschuldigung der Ausdruck, aber ich muss es wirklich wegtun, dass wir Gläubige hier noch eine lokale, normale Zukunft uns vorstellen können, sondern hier wird es ernst. Da brauchen wir gar nicht reden. Und das Nächste, was er hier sagt, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Anstoß ist das Ärgernis, der Skandal, wo man dann nicht mehr will. Wisst ihr, sage ich es gern. Wenn Verfolgung und Verführung kommt, steht aus jeder Gemeinde Verräter auf. Aus jeder. Es gibt keine Gemeinde, wo keine Verräter aufstehen. Watchman Nee war für mich der Schock meines Lebens. Ich habe die Biografie von Watchman Nee gelesen und ich hatte einen Schock. Die kleine Herde, wie haben wir Watchman Nee verehrt, wie haben wir diese ganze Bewegung verehrt? Dann habe ich die Biografie gelesen. Es war auch falsche Menschenabhängigkeit, wo man gar nicht reden. Aber dann habe ich gesehen, wie aber aus der kleinen Herde die Verräter aufgestanden sind. Die Verräter waren alle die Leute, die das Geistliche nicht als Absolutum gesehen haben, sondern die das Menschliche wollten. Das Problem. Die im geistlichen Bereich in sein wollten. Ich weiß nicht, ob es klar ist. Zu mir kommen die Leute manchmal wegen Rechtsform. Man kann, um eine Gemeinde zu machen, jede Rechtsform wählen. Ist überhaupt kein Problem. Jede. Nur muss man wissen, was heißt. Ich habe mal erlebt, wie eine große Bewegung über das Vereinsrecht ausgehebelt wurde. Habe ich erlebt. Von daher war es mir klar. Nie ein Verein. Das Nächste, was ich weiß und sehe, wie Gemeinde immer mehr Körperschaft des öffentlichen Rechts werden wollen. Die Körperschaft des öffentlichen Rechts hat eine Verpflichtung, dem Staat gegenüber seine Interessen durchzusetzen. Kann ich nicht, weil meine Politik, Politeuma, ist im Himmel, wo man gar nicht redet. Also musst du einen Weg suchen, wo du dem aus dem Weg gehst. Das hat für die, wo das tun, sind wir Älteste, eine gewisse Konsequenz. Wir haften, möchte ich mal deutlich sagen, wir haften mit unserem Privatvermögen, mit allem, vollkommen strafrechtlich, mit allem haften wir für die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist frei, biblisch aus meiner Sicht. Aber sobald du in diese Struktur hineingehst, werden dich die Leute hassen, wenn du nicht das tust, was sie wollen. Und dann sagt er, dann wird es untereinander zum Verrat kommen und sie werden sich gegenseitig verraten. Parallel dazu viele falsche Propheten, viele Verführer. Parallel dazu das Dritte, die Gesetzlosigkeit nimmt so überhand, dass die bei den Gläubigen die Liebe erkaltet. Wisst ihr, wenn mein geistliche Haltung auf das Irdische ausgerichtet ist und das Irdische verändert sich, dann erkaltet die Liebe. Wenn meine geistliche Haltung auf den Herr Jesus ausgerichtet ist und ich zu seinen Füßen liege im Geist und ihm, dem Lamme, folge, wohin es geht und eine intensive geistliche Beziehung habe und sage, mach mit mir, was du willst, ich bin Sklave Jesu Christi, die Heilige Schrift ist das Mittel, das du benutzt, um bei mir Seele und Geist zu trennen, dann passiert mir nie was. Dann werde ich auch nicht in die Falle gehen. Es wird alles an dem hängen. Und er sagt dann ganz klar, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Da steht wiederum, und das ist ein wichtiger Punkt, Sozo. Da wird in den Himmel kommen, auf Deutsch gesagt. Also von daher bin ich weiterhin überzeugt, dass es hier um Kopf und Kragen, um Leben und Tod geht. Und man wird uns nahe treten. Wir sind in Deutschland. Wärst du im Sudan, wärst du im arabischen Land oder wärst du in Nordkorea, hättest du das hier schon hautnahe. Und zwar sowas von hautnahe, wie man sich es nur vorstellen kann. Europa ist das Weib vom Tier aus der Offenbarung. Europa ist Bild für, ist dargestellt in der griechischen Mythologie, das Weib vom Tier. Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis sie bei uns zudreht. Matthäus 10, 17. Da ist ja gerade im Matthäus-Evangelium hat er immer wieder diese Dinge aufgegriffen. 17 und folgende. Hütet euch aber vor den Menschen. Denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Da steht jetzt letztendlich im Griechischen die Synedrien, das heißt die Gerichte der Juden. Weil es geht ja von Jerusalem über Judäa, über Samaria bis ans Ende der Erde. So ist das Programm Gottes. Das heißt, es fängt zuerst in Israel an, dort hat auch die Verfolgung begonnen. Aber es geht immer weiter raus, bis ans Ende. Und euch vor Fürsten und Könige führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Jetzt sind wir schon bei den Heiden, jetzt sind wir schon weg von Israel. Und wenn sie euch ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es wird die Stunde kommen, wo uns jeder hasst, wenn wir gläubig sind. Ist überhaupt keine Frage. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir dürfen nicht mehr den Beifall der Menschen suchen. Wir dürfen auch nicht den Beifall der Welt suchen, auch nicht als Gemeinde. Wir müssen notfalls die Verschrobenen, notfalls die Hinterwäldler, notfalls die sein, die einseitig sind, ist völlig egal. Es ist nur eines wichtig, dass wir uns von unserem Herzen zum Herr Jesus hinaufversammeln, dass Epheser 4 geschehen kann, dass wir als Sklave Jesu Christi das tun, was er letztendlich will. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wisst ihr, das sagt er ja nicht irgendwie, ist nur das so gesagt ist, in Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Wir haben ja gesehen bei unserer Bibelarbeit an dem Sonntag, was Seele bedeutet. Seele bin ich, ich bin Seele, die gesamte Persönlichkeit, ist eindeutig von der Bibel her. Wird auch manchmal von der Körper benutzt, SOS, save our souls. Aber ich bin das, die aber die Seele nicht zu töten vermögen, vielmehr den fürchtet den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das ist der Vater im Himmel, der in die Hölle werfen kann. Und damit sagt die Bibel, du sollst keinerlei Furcht haben vor dem, der dich umbringt. Das heißt, umbringen ist nicht das Schlimmste. Abfall ist viel schlimmer. Darum sagt er an einer Stelle, wenn er abfallt, ist es schlimmer, wäre es besser, er wäre nie zum Glauben gekommen. Ding ist schlimm. Abfall. Aber umgebracht werden. Man kann es leicht sagen, solange man lebt. Aber umgebracht wäre es biblisch gesehen nicht das, wo man Angst davor haben muss. Und er sagt ganz klar, es ist einfach. Und dann sagt der Herr Jesus eben in Vers 31 bis 32, es ist wichtig, jeder, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Es wird so weit kommen, dass das Bekennen zum Herrn Jesus eine riesige Rolle spielen wird in dieser Welt. Und das ist auch wichtig, vom Synkretismus her. Wir haben heute eine, Synkretismus heißt Religionsvermischung. Wir haben heute eine Religionsvermischung, die ist ungeheuer. Wisst ihr, ich möchte es nochmal sagen, dass es nie vergessen wird. Laut Bibel gibt es nur einen Weg in den Himmel. Diese Person heißt Jesus Christus. Sein kostbares, teures, vergossenes Blut wurde vergossen für alle Menschen, auf das jeder, der will, gerettet werden kann. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber daneben gibt es keine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Das heißt, jede Religion, ich sage ausdrücklich Religion, auch die christliche, wenn sie zur Religion wird, führt mich in die Hölle. Das ist einfach Fakt, das muss klar sein. Jesus allein. Und der Kampf in der Endzeit wird vor allem um die Position gehen. Jesus allein, nicht Jesus allein. Ist der einzige Weg. Nur Jesus, alles andere weg. Keine Religionsdiskussion, kein Dialog, nichts. Jesus allein. Radikal, wer Jesus nicht hat, geht verloren. Wenn ich mit jemandem Dialog mache oder diskutiere, dann nur zu dem Zweck, ihm zu sagen, wenn du Jesus nicht findest, gehst du verloren. Das sind die Positionen, um die es geht. Die sind heute auf der ganzen Welt bereits absolut geachtet. Wer das tut, ist ein Paria, ein Aussätziger. Man muss nur ein bisschen gucken, wie weit es schon gegangen ist. Gell? Und man weiß dann nicht mehr, was normal ist. Und das Interessante ist, die Bibel redet ja von der Hure Babylon in Offenbarung 18. Wenn man jetzt das Bild nimmt, dass Gott sagt, die Hure Babylon, dieses Weib auf dem Tier, das Tier reitet, und du guckst dir Babylon an, dann ist mir aufgefallen, in Babylon war etwas typisch, und zwar Mischvolk oder Völkergemisch. Das heißt, wenn du die Kultur raffiniert mischst, dann kannst du das Ganze, und wenn du auch die Religion raffiniert mischst, dann kannst du diesen Boden bereiten, der letztendlich im Antichrist das Hervorkommen ermöglicht. Und die Bibel sagt dann ganz einfach in dem Matthäus 24, sie ist da ganz nüchtern sachlich, und sie sagt, ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, sie sagt, das Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Dann kommt das Ende. Das heißt, wir müssen weiterhin das Evangelium ganz nüchtern sachlich verkündigen, und wir müssen einfach uns bewusst sein, die Zeit der Heiden, unsere Zeit, endet aus meiner Sicht mit Weltkriegen, mit Christenverfolgung, schon da, großteils auf der Welt, mit Elend. Römer 11, 25, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, wenn die Vollzahl der Heide, der letzte Heide sich bekehrt, Gott weiß, wie viele Heide sich bekehren werden, gibt es ein griechisches Wort, das heißt Prognosis, er hat ein Vorherwissen, da können wir uns nicht vorstellen, was das bedeutet. Wenn der letzte Heide sich bekehrt hat, dann geht die Tür zu. Dann wendet sich Gott wieder seinem Volk zu und wir sind Mitte in diesem Prozess. Das hat natürlich jetzt eine Bedeutung für jeden in unserer Mitte. Ich habe jetzt den Großteil bloß für die Gläubigen geredet. Sondern ich habe eine ungeheure Bedeutung für jeden, der nicht bekehrt ist. Jeder in unserer Mitte, der nicht gerettet ist, muss sich bewusst sein. Wenn die Wehen schneller werden, hat das eine ganz fatale Folge. Weil er steuert dann mit Riesenschritten auf die Stunde zu, wo die Tür zugeht, was man sich nicht mehr bekehren kann. Darum sagt doch Gott immer, heute, wenn du seine Stimme hörst, bekehre dich. Weil die Tür zugeht, die wird zugehen, radikal. Und das ist das Problem für jeden, der nicht gläubig ist. Jetzt geht die Bibel hin und sagt praktisch was, 2. Petrus 3, 3, und das ist das, wo die Leute dann das verharmlosen. Da gibt ja auch die Lehre, dass das tausendjährige Reich ist, wenn wir alle katholisch sind oder wenn alles christlich ist. Die Lehre ist unter die Märchen einzuordnen. 2. Petrus 3, 3, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln, das ist nämlich der Knackpunkt, und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Wisst ihr, die Wiederkunft wird geschehen, 100%, es gibt nichts Sicheres auf diesem Erdball, als dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Er wird wiederkommen und seine Füße auf den Ölberg setzen. Sacharja 14, der Ölberg wird auseinanderbrechen und er wird die letzte Schlacht dieser Welt, die Schlacht von Harmageddon, beenden. Wo dann das ist, dass wir zu ihm hinaufversammelt werden, wo wir hinweggenommen werden in der Entrückung, das sei dahingestellt, ich weiß es nicht. Ich glaube immer noch, dass bei Offenbarung 11 ist, aber wir werden der Antichrist sein, wir werden voll hineingehen in diese Entwicklung. Aber das ist ganz sicher. Jetzt sagt die Bibel nüchtern sachlich, ja, wenn du jetzt dieses geistliche Treiben willst, wenn du dich von diesen irdischen Dingen, wo der Teufel die Menschen versucht zu binden, wisst ihr, warum er das macht? Ist mir klar. Der weiß, dass er rausgeworfen wird aus dem Himmel. Und der Teufel wird in Offenbarung 12 aus dem Himmel rausgeworfen, kommt auf die Erde. Und aus dem Grund versucht er hier, die Menschen auf die Erde zu binden, weil es wird sein letzter Ort sein, bevor er in der Feuersee fliegt. Bevor er in den Feuersee geworfen wird von Jesus, das ist, oder von den Engeln, das ist der letzte Ort. Und darum tobt dieser Kampf hier auf der Erde. Und jetzt müssen wir beginnen, uns diesen Entwicklungen, die antichristlich sind, die systematisch auf den Antichrist zusteuert, denen müssen wir ausweichen, müssen uns hinaufversammeln. Dass wir bereit sind, wenn er kommt. Und dass unsere Herzen ihm zu Füßen liegen, dass wir wirklich frei sind. Und in Offenbarung 12, da sagt er dann in Vers 10, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Endzeitkampfpunkt. pass auf dein Gewissen auf. Ich habe festgestellt, dass die guten Gläubigen, ich sage ausdrücklich die Gläubigen, die anständig sind, die Gläubigen, die treu sind, die Gläubigen, die im Herrn dienen wollen, die Gläubigen, die einen klaren Weg gehen wollen, dass die, das ist mir richtig aufgefallen, das habe ich bei mir selber gesehen, wie das eingesetzt hat, dass die verstärkt verklagt werden. Jetzt kommen wir zu einem der fatalsten Punkte, die es gibt in der Seelsorge und auch im geistlichen Kampf. Wenn ein Mensch, der Gott wirklich dienen will, der ein sensibles Herz hat und er hat einen Punkt, wo ihn der Teufel verklagt und er kriegt den nicht weg durch Jesu Blut, er kriegt den nicht geregelt, dann habe ich festgestellt, dass die Gläubigen abhaken. Die haken dann innerlich ab und wollen dem Herrn dienen, aber sie können nicht mehr richtig. Kaleb war der, der Gott ganz gedient hat, die können dann nicht mehr ganz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt, der Verkläger der Brüder, jetzt sagt sie etwas noch Wichtigeres, sie haben ihn überwunden, den Verkläger, durch das Blut des Lammes. Geschwister, ich kann dich nur bitte anflehen, lebt nicht mit einem schlechten Gewissen. Lebt nicht mit. Lasst euch vom Teufel nicht verklagen. Viel vom schlechten Gewissen ist Verklagung des Teufels und er hat nur ein Ziel, dass du innerlich abhakst und nicht mehr diesen geistlichen Kampf gehst, sondern dass du einfach aufgibst und irdisch mitschwimmst in der irdischen Schiene der Gemeinde. Du kommst in die Gemeinde weiterhin, ist alles bestens, aber du versammelst dich nicht mehr hinauf. Das Ziel vom Teufel, weil er nämlich hier unter sein letzter Punkt hat, wo er nochmal ergreift. Und er sagt ganz klar, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes. Das heißt, die dauernde Reinigung durch Jesu Blut und dass mein Gewissen vollkommen zur Ruhe kommt durch Jesu Blut, ist mit der wichtigste Punkt in der Endzeit. Und das Nächste, was ganz wichtig ist, das Wort ihres Zeugnisses. Wir müssen uns angewöhnen, uns nicht fanatisch, nicht aufdringlich, sondern ganz organisch normal zum Jesus zu bekennen. Und das Dritte, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Da steht Psyche, das heißt das Seelenleben. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass man mir alles nehmen kann. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Ich habe mir schon überlegt, wenn man mir alle Güter raubt, ob das sich das mit Freuden hinnehmen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann zuerst mal gestutzt. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gesagt, nee, gefallen wird mir das nicht. Meine Bücher, alle weg. Wenn der Herr die Bücher wegnimmt, dann sind sie weg. Was will ich als Sklave Jesu Christi dagegen sagen, wenn er sie mir lässt und sagt, jawohl, Sklave, du bist mein Büchersklave, tu das, dann ist das wunderbar. Aber er ist der Herr, nicht ich. Ich bin bloß ein Sklave. In dem Moment, wie ich mich bekehrte, habe ich das gewusst. Ich habe es gewusst, als ich mich bekehrt habe, dass ich jetzt nur ein Sklave Jesu Christi bin. Und er sagt, du darfst dein Seelenleben nicht lieben, du musst es preisgeben. Und ich möchte einfach zum Schluss nochmal zusammenfassen, was hier abspielt. Ihr wisst, mir ist ganz wichtig, ich darf mich in dem Irdischen nicht verhaften, weil das Irdische ist, um die Endzeit herbeizuführen, um den Antichrist herbeizuführen, hat Fesselfunktion, es hat Klebfunktion, es versucht mich zu binden. Durch das kann ich mich nicht sauber hinaufversammeln zu ihm. Und wenn dann der Teufel mich hier ihre Bindung hat und das zerschlägt, dann fallen die Leute in der Regel um. Und ich muss ausharren bis zum Schluss, dass ich gerettet bin und bleibe, nämlich indem ich mich zum Herrn Jesus hinaufversammle, wirklich zu den Füßen Jesu liege. Lukas 17, 26. Und da sagt die Bibel etwas ganz Einfaches. Wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, tranken, heirateten, ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Das heißt, dieser ganz normale Weltablauf, der wird so gewaltig sein, dass die Leute vergessen, dass, wisst ihr, was sie vergessen haben? Man könnte ja sagen, ist schon schlimm. Das, was die Leute zu Noahs Zeit gemacht haben, ist ja heute in. Ist ja heute normal. Wisst ihr, was sie vergessen haben? Die haben geheiratet, verheiratet und haben ihren ganzen Zirkus abgezogen, solange da eine Arche stand. Wäre da keine Arche gestanden, wäre das nicht schlimm gewesen. Aber da stand eine Arche. Da stand eine Arche mit der offenen Tür. Das war das Problem. Das war nur noch eine Frage der Zeit, bis hier losging. Und so ist es heute. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Tür der Gnade zugeht und bis der Herr Jesus wiederkommt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und von daher ist das genauso. Drum ist das gefährlich, die Tage Noahs. Und das Nächste, was er sagt, und Tage Noahs ist irdisch-bürgerlich das Wichtigste. Und das Zweite, was hier ist, er führt dann Lotzeiten. Wie in den Tagen Lot. Sie aßen, tranken, kauften, verkauften, sie boten und pflanzten. Bis zu dem Tag, als Lot aus Sodom wegging, es regnete Feuer und Schwefel und vom Himmel und vertilgte alle. Das heißt, Die Zeit Lots war die Zeit des Perversen. Und das ist heute, das müssen heute in der Zeit des Perversen. Was hier heute für als sexuell normal angesehen wird, da stehen mir die Haare zu Berge. Das müssen wir einfach sehen. Wir sind in der Zeit, wo das Perverse wie zur Zeit Sodom und Gomorrahs überhand nimmt. Wisst ihr, was die Sünde Sodoms war, laut Hesekiel 16, 49? Das war Fülle von Brot. Unter anderem Wohlstand. Und dass sie dem Armen nicht halfen, dass man genau die Schiene auseinanderklaffen lässt, dass man letztendlich hier hingeht und die eine krepieren lässt und die andere geht super. Wisst ihr, das ist halt einfach so in der westlichen Welt. Wisst ihr, ich sehe das nicht ein, dass man zum Beispiel einem Regime Kohle gibt, Geld gibt, dass sie Atomreaktoren bauen können und daneben krepieren ihre Leute. So war es in Rumänien auch. Die aus Rumänien kommen, die wissen das, was Ceausescu getan hat. Da haben sie auch verschossen, das ist mir klar. Mir ist es klar, dass das Volk damals aufbegehrt hat. Und wenn man die Rolle der Securitate nochmal, Thema für sich. Aber es war das Gleiche. Wisst ihr, und so ist der Mensch. Und das wird der Antichrist auf diesem Erdball so installieren, dass die Zustände untragbar sind. Dann wird es zum Krach kommen. Und dann letztendlich hast du ein Zusammenbruch dieser westlichen Kultur, dass das Geld zusammenbricht, dass das Mediending ist so aufgeblustert, dass es nur ein Verdacht vorhanden ist, dass das Zeugs auch zusammenbricht. Dann will ich immer sehen, wenn es keine Handys gibt, keine Spielekonsole, keine Fernseher, keine Computer, ich kann mir relativ leicht dabei führen. Ich habe mir schon überlegt, was für eine Bank heißt, wenn es keinen Computer mehr gibt. Das wäre wieder lustig. Der Witz ist, dass ich nur schaffen könnte ohne Computer, aber viele können es nicht mehr. Und zwar, das ist einfach so, wenn heute zum Beispiel eine Explosion immer bestimmt in der Atmosphäre geschieht, dann brechen die elektronischen Felder alle zusammen, hast du nichts mehr. Dann brauchst du deine Muskelkraft zum Kurbeln oder zum Treten. Ja, und dann sagt er in dem Bing, es ist wie Lots Weib, du darfst dein Herz nicht dran hängen. Lots Frau hat nur einen Fehler gemacht, sie ist gegangen im Gehorsam, aber das Herz war hinten in Sodom und darum ist sie zugrunde gegangen. Geschwister, lass mir einfach alles ganz, ganz klar sagen. Wenn wir nicht beginnen, uns an das Geistliche zu binden und das Irdische einfach preiszugeben. Mit Freuden, solange es der Herr gibt, genieße und alles wunderbar, aber nicht dran hängen. Wir müssen frei sein, vor allem im geistlichen Bereich, nicht auf die irdischen Dinge sehen. Lernt auswendig, guckt, dass ihr innerlich lernt, zum Herrn zu schreien in jeder Situation. Lernt beten, lernt Bibel lesen, lernt auswendig. Bereitet euch vor. Weil ich sage eins, was ich jetzt erkannt habe über die Jahre, was sich bei mir ganz, ganz, ganz langsam ausgereift hat. Ich lese zum Schluss noch eine Bibelstelle, aber das will ich trotzdem vorher sagen. Was sich bei mir massiv ausgereift hat, es kann drauf ankommen, dass wir bereit sind zu sterben. Das predigen wir nicht. Wer will das hören? Niemand. Wenn du dem Herrn dienst, geht es dir gut, der Herr streichelt dein Zähnchen, das hört man überall. Aber dass du die Leute sagst, wenn du dem Herrn dienst, kann sein, du musst sterben. Wenn die Endzeit entscheidend in eine Phase kommt und bei uns eine bestimmte Konstellation kann sein, du musst sterben, dann musst du bereit sein, dich hinaufzuversammeln. So wie der alte Märtyrer, der Täufer, gesagt hat, als sie ihm sagten, haben sie das Urteil verlesen, vom Leben zum Tod, hat er gesagt, Irrtum, meine Herren, vom Tod zum Leben. Er wusste, dass er lebt, er hat eine absolute Heilsgewissheit. Und wenn ein Gläubiger die Haltung hat, hat er absolute Heilsgewissheit. Mir geht es darum, diese geistliche Haltung einzunehmen. Schlusssatz, Lukas 21, 34 bis 36. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit, Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Das ist das Irdische. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Auf dem ganzen Erdboden, es wird parallel geschehen auf der ganzen Welt. Darum wacht jederzeit und bittet, dass er gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das heißt, wenn wir wachet, die richtige Haltung einnehmen und bittet, dann werden wir entfliehen. Was das bedeutet, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der Herr meint mit entfliehen. Ob das heißt, dass ich im Saft des Glaubens, in einer vollkommen klaren Haltung ihm gegenüber einfach sterbe, oder ob ich durchkomme, und das tausendjährige Reich sehe und sehe, wie der Herr sichtbar wiederkommt. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Das überlassen wir dem Herrn. Aber eins ist klar. Nicht Fleisch, sondern Geist. Nicht Irdisches, sondern Himmlisches. Das steht sogar im Griechischen, Überhimmlisches. Das ist das, was letztendlich der Herr will. Und ich denke, wenn man so geht, dann habe ich keine Sorge. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dir einfach, dass du uns auch im Matthäus-Evangelium mit deiner Endzeitrede so deutlich gezeigt hast, was eigentlich passieren wird, dass diese Wehe immer schneller werden wird, wie bei ihrer Frau, und dass, wenn die Wehe eine bestimmte Intensität haben, dass uns dann die Menschen hassen werden, dass das Ende der Wehe sein wird Verfolgung und dass wir auch bereit sein müssen, als deine Sklave zu sterben. Du weißt, dass das niemand will, aber ich bitte einfach, bereite unsere Herzen. Lass uns jetzt schon in deiner Schule lernen, uns zu dir hinauf zu versammeln und in allen geistlichen Bereichen uns völlig von diesem Irdischen zu lösen, dass wir mit dir in dieser himmlischen Welt leben, hier schon, dass egal was im körperlich Irdischen passiert, dass wir bereit sind. Dafür danke ich dir. Amen.